Herzlich willkommen, liebe Hörer der Programmierbar. Eine neue Folge steht heute an und wir reden über React. Jojo ist an meiner Seite.
Hallo.
Ich bin Dennis und wir begrüßen heute Fabian Hiller. Hi Fabian.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Und ist auch sehr cool, du hast eben im Vorgespräch erzählt, dass du uns auch schon ein paar Folgen lang hörst und hast uns ja dann angeschrieben. Von daher an der Stelle vielleicht nochmal den Aufruf, den wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder Feedback habt oder vielleicht auch mal ein Thema selbst vorstellen wollt, dann freuen wir uns riesig. Schreibt uns einfach an, entweder über Twitter/programmierbar oder über unsere Webseite findet ihr weitere Kontaktmöglichkeiten. Programmier.bar.
Ist heute natürlich ein sehr spannendes Thema. Also wir haben uns natürlich lange Zeit mit Vue beschäftigt, da wir natürlich in unserem Umfeld sehr aktiv Vue nutzen und React, ich will nicht sagen ausgeklammert, aber natürlich lange Zeit irgendwie keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und deswegen ist es natürlich besonders spannend, heute mal dieses Themengebiet aufzugreifen und uns auch mit einer anderen großen Technologie auseinanderzusetzen, mit der man eben Frontends bauen kann.
Ich wollte gerade sagen, React ist ja, glaube ich, nicht so ganz unbekannt. Von daher auf jeden Fall ganz gut, dass wir es mal in unserem Podcast mit drin haben. Bevor wir einsteigen, Fabian, du hast gerade schon gesagt, du bist ja da ein bisschen in einem Startup mit drin. Ich glaube, ein eigenes kleines Unternehmen hast du auch noch gegründet. Dann studierst du. Willst du ein paar Worte mal über dich verlieren und vielleicht am Ende darauf kommen, was du mit React zu tun hast?
Ja, also ich habe im Jahr 2016 mein Abitur gemacht, habe dann während dem Abitur HTML gelernt, danach selber CSS und habe dann direkt mit 18 meine erste Firma gegründet, noch während dem Abitur. Habe dann in dem Jahr nach meinem Abitur, nachdem ich noch ein Praktikum zwischengeschoben habe, Dienstleistung angeboten. Das heißt, ich habe für Vereine, für Restaurants, für Unternehmen Websites gebaut, habe auch mal kurzfristig ein bisschen Videoproduktion gemacht, habe einfach so geschaut, was macht mir Spaß und wo geht die Reise hin. Und dann ein Jahr später habe ich überlegt, wo soll es jetzt hingehen? Irgendwie muss ich ja auch weiterkommen, ich darf nicht stehen bleiben. Und dann habe ich React gelernt. Das war recht zufällig. Ich habe irgendwo eine Werbung gesehen von einer Online-Seite, wo man Programmiersprachen lernen kann und auch Frameworks. Und da kam die Werbung rein und ich habe es dann gemacht. Das war auch ein bisschen was anderes. Es war nicht so ein 10-Euro-Kurs, sondern ein bisschen teurer. Der war auch zeitlich getaktet. Man hatte auch eine Abgabe. Man hat auch so eine Art Zertifikat bekommen. Und so habe ich meine erste React-App erstellt. Und dann hat sich das ganz zufällig mit der zweiten Firma ergeben, mit dem Startup. Und da habe ich im Grunde dann meine erste richtige App gebaut, die dann auch Geld verdient hat und benutzt wurde. Und dann nach Gründung, ungefähr ein halbes Jahr später, haben wir die App nochmal komplett neu programmiert, weil ich natürlich sehr viel gelernt habe, weil man am Anfang nicht alles direkt richtig machen kann. Und die ist heute noch im Betrieb, läuft auch gut. Wir sind natürlich als Startup noch am Anfang, aber es geht in eine gute Richtung und wir planen gerade auch nochmal einen Teil der Applikation neu zu entwickeln. Und dann habe ich jetzt vor ungefähr einem Jahr angefangen zu studieren. Ich studiere in Stuttgart an der HDM und zwar mobile Medien. Das ist im Grunde ein Informatikstudium, was aber auch einen Designbezug hat und es geht stark Richtung Apps und Software.
Und du bist sehr aktiv auf YouTube, muss man, glaube ich, auch erwähnen, weil da, finde ich, hast du sehr viele gute Videos, wo du so Grundlagen der Webentwicklung, HTML, CSS, Elementor ist, glaube ich, ein großer Block, den du in der Vergangenheit gemacht hast, aber in neuerer Zeit natürlich auch entsprechende Videos zu React, die, glaube ich, sehr gut die Grundlagen vermitteln, die es in dem Bereich eben gibt.
Genau. Ich hatte angefangen natürlich mit den Basics, das war ganz am Anfang meiner Dienstleistungszeit. Hab HTML-Grundkurse gemacht, CSS, hab auch so Geschichten wie WordPress und XAMPP und verschiedene andere Sachen gezeigt, die ich halt damals aktiv genutzt habe. Dadurch auch Elementor, weil das für Kunden natürlich ab und zu sich eignet, dadurch, dass man keine Code schreiben muss. Und dann habe ich eine ganze Weile Pause gemacht. Und erst jetzt wieder vor kurzem habe ich wieder angegriffen und über die ganzen Jahre haben sich halt die Videos zum Teil recht gut entwickelt, wodurch ich regelmäßig Klicks und natürlich auch neue Abonnenten dazu gewinne. Und jetzt mit den neuen Technologien glaube ich, dass ich auch einen Bereich gefunden habe, der in Zukunft noch wachsen wird und hoffe, dass ich da viel mitwirken kann.
Sehr gut. Verlinken wir natürlich gerne in den Shownotes, also falls ihr interessiert seid, könnt ihr da mal reinklicken. React. Was ist React, wenn man es gar nicht kennt?
Also an erster Stelle ist es einfach nur eine JavaScript-Bibliothek zum Erstellen von Benutzeroberflächen. Und wichtig bei React, man spricht immer von einer Bibliothek. Ich denke, das ist ähnlich wie bei Vue. Es ist kein Framework wie zum Beispiel Angular. Das heißt, man kann das nur in Teilbereichen der Website einsetzen. Man kann es auch einfach nur über einen Script-Tag integrieren und nur kleine Funktionalitäten aus React nutzen. Man kann aber auch komplexe und riesengroße Anwendungen bauen, wie zum Beispiel Netflix oder auch Facebook. Das sind Entwicklungen, die auch mit React gemacht wurden.
Ja, ich glaube, wenn du gerade so mal den Vergleich zu Angular ansprichst, ist es, glaube ich, wirklich diese Unterscheidung, dass man eigentlich sagt, jetzt wenn man sich als Programmierpattern eigentlich MVC vorstellt, dann ist eigentlich Angular etwas, was nochmal den gesamten Bereich, also Model View und den Controller eben abbildet. Und React versucht eigentlich nur die View-Ebene oder den View-Bereich letztendlich dann abzubilden und dem Benutzer und dem Entwickler eigentlich nur eine Möglichkeit zu geben, wie er gut und deklarativ, also die Ansicht letztendlich der Applikation eben gestaltet und programmiert.
Warum sollte man React nutzen oder in welchen Fällen sollte man React nutzen? Einfach, wenn ich irgendeine Webseite bauen soll oder gibt es bestimmte Use Cases, die sich anbieten? Sind es ganz simple Seiten, sind es komplexe Seiten oder ist das eigentlich egal? Ist es sehr breit?
Ich würde sagen, es macht vor allem dann Sinn, wenn es Richtung App gehen soll. Also man hat hier auf der einen Seite die Websites, die komplett serverseitig generiert werden, wie bei WordPress mit PHP. Und da ist es dann, finde ich, schwieriger, wenn man kein JavaScript-Framework nutzt, im Frontend schöne Funktionalitäten umzusetzen, weil es einfach ein bisschen komplizierter ist, wenn man mit jQuery oder vielleicht sogar nur mit JavaScript arbeitet. Ich hatte ja schon Beispiele genannt wie Netflix oder auch Instagram oder sowas auch wie YouTube. Alles, wo man im Frontend so ein bisschen mehr Funktionalität hat, ein bisschen mehr anklicken kann, ein bisschen mehr herumbasteln, herum einstellen kann. Ich glaube, da ist vor allem das Einsatzgebiet für React oder auch andere JavaScript-Libraries oder Frameworks.
Also könnte man es im Allgemeinen sagen, vor allem für interaktive UIs, wo man wirklich viele Benutzerinteraktionen eben hat und wenig statische Inhalte, die eigentlich nur ausgeliefert werden. Also statische Inhalte kann man natürlich genauso abbilden, aber das ist eben nicht das, wo dann ein Framework wie Vue oder React eben dann besonders ihre Vorzüge dann ausspielen können.
Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blog aufsetzen möchte, dann gehe ich vielleicht noch eher den Weg mit WordPress oder anderen Technologien, weil die in bestimmten Suchmaschinen auch noch Vorteile bieten, wenn man direkt das finale Resultat an den Browser schickt. Aber wenn es sehr interaktiv wird, dann macht es Sinn, auf etwas wie zum Beispiel React zu setzen.
Mhm. Es gibt natürlich auch, sagen wir, andere JavaScript-Bibliotheken, sowas wie jQuery, mit dem man auch UI-Logik umsetzen kann. Was ist jetzt der Unterschied von React zu jQuery?
Der Unterschied ist hier, dass man bei jQuery alle Manipulationen, das heißt alle Änderungen, aktiv vornehmen muss. Bei React ist es ein bisschen anders. Man hat im Grunde dann seine React-Komponenten, denen kann man einen Zustand vergeben. Und ändert sich dieser Zustand, dann wird die Komponente, damit die UI, automatisch aktualisiert. Und es ist als Entwickler in der Entwicklung deutlich angenehmer, wenn man nicht alles aktiv sagen muss. Man macht im Grunde eine Änderung und React kümmert sich dann um die UI.
Mhm. Das ist ja oft das, was als deklaratives Framework eben beschrieben wird, dass man eigentlich sagt, man hat irgendwelche Zustände, Eingangsvariablen und über, sag mal, die Deklaration oder sag mal dann deine Renderfunktion deiner Komponente erzeugst du daraus letztendlich dann deine Abbildung in der UI, also im HTML.
Wenn man es so einfach zusammenfassen möchte, kann man sagen, React synchronisiert den Zustand der Applikation mit der UI. Und dadurch ist es nicht notwendig, dass man aktiv sich selbst darum kümmert, dass das alles synchron ist.
Hm. Also es ist wirklich eigentlich eine Abbildung von deinem Zustand in deiner Applikation in die UI hinein. Und jede Änderung an dem Zustand würde dann auch eben ein Update der UI bedeuten.
Genau.
Oder zu einem Update der UI führen. Mhm. Ja, ich glaube, der wesentliche Vorteil bei diesen deklarativen Frameworks ist es eben, dass es sehr einfach zu debuggen ist und auch sehr einfach zu entwickeln und eben zu verstehen. Das ist das, was viele Entwickler eben sagen, dass es diesen wesentlichen Vorteil bringt, dass man eigentlich direkt diese Zustandstransformation eben nachvollziehen kann und es eben deutlich einfacher wird, gerade bei komplexen Applikationen eben Veränderungen nachzuvollziehen und zu definieren.
Ja, und da du es schon ansprichst, bei komplexen Anwendungen kommt dann eine zweite wichtige Eigenschaft von React ins Spiel, und zwar, dass es komponentenbasiert ist. Die Funktionalität gibt es ja auch bei Vue, soweit ich weiß. Im Grunde bedeutet das, dass man die Websites in einzelne Bausteine aufteilt. Das heißt, man lagert zum Beispiel einen Button oder ein Formularfeld in eine eigene Komponente, kann diese dann in Isolation entwickeln, das heißt unabhängig von den anderen Komponenten, und kann diese dann beliebig häufig in der Applikation einsetzen. Genau, im Grunde hat man dann am Ende so einen geschachtelten Baum mit ganz vielen Komponenten, und daraus ergibt sich dann der virtuelle Doom, zu dem wir vermutlich gleich noch kommen.
Also versucht wirklich, die Webseite möglichst in die feinsten granularen Einheiten zu unterteilen und dadurch letztendlich durch eine Komposition dann das Endergebnis dann zu erzeugen.
Wo kommt das denn her, dieses React? Also wer hat das veröffentlicht oder wer ist da verantwortlich? Wer pflegt das?
Also Facebook steht hinter React, so wie Google bei Angular. Und es ist ein Open-Source-Projekt, das heißt, jeder kann auf GitHub auch den Code einsehen und kann mitwirken. Und Facebook hat, soweit ich weiß, ein Core-Team, das dann natürlich die Entwicklung vorantreibt und auch schaut, dass es vorangeht und dass immer wieder neue Releases anstehen. Zum Beispiel wurde, glaube ich, gestern ein neuer Release-Kandidat für Version 17 vorgestellt.
Und nutzt dann Facebook auch aktiv React für die eigene Entwicklung?
Ja.
Also war das der Grund, warum sie React entwickelt haben, weil sie einfach zum Beispiel festgestellt haben, ich glaube, so eine Hausnummer, die ich mal gelesen habe, dass irgendwie Facebook für Facebook.com über 20.000 Komponenten hat, und sie einfach auch gesagt haben, es war irgendwann notwendig, bei der Komplexität eben der Webseite eben diesen komponentenbasierten Ansatz mehr zu fahren, und dass das einer der Gründe waren, warum sie dann React entwickelt haben.
Ich bin jetzt in der Historie kein Experte, ich bin ja erst vor ungefähr 2,5 Jahre eingestiegen, dort war es, glaube ich, schon die Version 16. Das heißt, man hat schon einige Versionen davor gehabt. Aber ich glaube, gehört zu haben, dass es so ist.
Ja. Also wann React zum ersten Mal released wurde?
Ich glaube 2013, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Datum, also ich glaube, es ist sehr ähnlich vom Erscheinungsdatum zu Vue. Aber ich glaube, React war zuerst und dann kam Vue sogar einen Monat später. Man sieht nämlich, dass beide Frameworks sehr viele Ähnlichkeiten aufweisen. Mhm. Aber wenn es so nah letztendlich vom Erscheinungsdatum ist,
separat trotzdem entwickelt.
Ja.
Oder Spionage gemacht.
Wer weiß. Aber oder es war vorher schon veröffentlicht.
Aber dann ist die Frage, warum man es dann, also da hätte man es auch zusammen wahrscheinlich entwickeln können, ne?
Ja.
Wenn man so mit dem Open Source Gedanken macht.
Ja, ein anderer Punkt, den ich noch dazu gelesen hatte, war, dass auch Facebook versucht hat, mit dieser React-Entwicklung ganz dediziert hat, eben Entwickler für Facebook-Developers eben zu interessieren und auch, sagen wir mal, für die Facebook-Open-Source-Projekte. Also es waren ja einige Entwicklungen, die vorher schon von Facebook eben im Open-Source-Bereich gelaufen sind, aber React war wirklich so das größte Projekt, was natürlich auch die meiste Traktion erhalten hat. Also als damals React, glaube ich, so rauskam, war das schon eben was sehr, sehr Neues, was dann natürlich von sehr vielen Entwicklern aufgegriffen wurde und auch, sagen wir mal, dieses Bewusstsein für Facebook als Technologietreiber, glaube ich, sehr stark eben mitgeprägt hat und entwickelt hat. Und das war, glaube ich, auch das, weswegen sie das heute noch so aktiv eben weiterführen, weil es natürlich für sie auch ein Aushängeschild ist, dass sie auch, sagen wir mal, der Community dort was zurückgeben.
Ich bin ja immer ein großer Fan von Zahlen, deswegen habe ich gerade nochmal bei GitHub geguckt. Wir hatten ja schon häufiger mal die Sterne, die wir als Vergleich reingezogen haben.
Das habe ich gestern auch nachgeschaut. Ich war erstaunt, wie viel View hatte.
Ja, ist tatsächlich, bin ich auch erstaunt. Also 154.000 auf Seite von React und View ist bei 170.000, also tatsächlich ein bisschen mehr. Aber
das soll ja keine Bewertung sein. Also mögen es die Leute vielleicht ein bisschen mehr View, aber sagen wir, von der Nutzung ist es wirklich erstaunlich. Also da ist es nämlich so, dass React um die 9,2 Millionen Downloads pro Tag hat, weil über MPN Trends kann man das ganz einfach nachschauen. Und View und Angular liegen da beide eher im Bereich von 2 Millionen. Also das ist fast irgendwie so das 4,5 bis 5-fache, was eben React dann eben in der Nutzung hat.
Ja, ich glaube, React ist das, was am meisten genutzt wird. Aber Vue, glaube ich, ist wiederum unter den Frameworks oder Libraries das beliebteste. Das sieht man vermutlich dann auch an den Sternen.
Ja, da habe ich eine interessante Seite gefunden. Erwähne ich nachher.
Pick of the Day gefunden.
Genau, habe ich noch gefunden. Weil man da wirklich sieht, wie das sich verhält, sagen wir, von der Entwicklerzustimmung und Ja, das ist sehr spannend. Also du hattest ja schon erwähnt, dass gerade Facebook natürlich React nutzt. Gibt es denn noch andere große Seiten? Weil ich glaube, so gefühlt sind alle großen Seiten nutzen irgendwie React für die Entwicklung.
Ja, also wenn man sich die Erweiterung holt für React, dann sieht man das auch oben immer aufblinken. Zum Beispiel Netflix nutzt React, soweit ich weiß, oder hat es genutzt. Instagram, die Website, nutzt React. Natürlich das neue Facebook.com. Das wurde von Grund auf auch neu mit React entwickelt. Und ich sehe es immer wieder, vor allem, wenn man interaktive Benutzeroberflächen hat.
Ja. Ja, ich glaube, zwei andere große, die man noch erwähnen sollte, sind auch Twitter und Pinterest. Also es hat da wirklich eine sehr große Verbreitung und sehr große Nutzung. Und ich glaube, auch diese Firmen beteiligen sich auch aktiv an der Entwicklung. Also das ist natürlich zum einen dieses Facebook-Core-Team, aber es wird auch sehr viel letztendlich von der Community an einzelnen Komponenten entwickelt, soweit ich weiß.
Man sieht es auch zum Teil nur als kleine Snippets in Websites, weil man muss es ja nicht für die komplette Anwendung nutzen. Ich meine zum Beispiel ab und zu auch innerhalb von WordPress es mal gesehen zu haben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es direkt von WordPress kommt oder von irgendwelchen Erweiterungen, Plugins, die dann React mit einsetzen, weil es dann einfacher die Entwicklung machen können.
React Native ist auch von Facebook.
Ist auch von Facebook.
Ist auch von Facebook und hat irgendwas mit React zu tun.
Nutzt letztendlich, also es ist ja so ein bisschen diese Philosophie von React, dass sie sagen, man hat dieses Programmier-Pattern oder Learn Once, Run Anywhere, nee, Write Anywhere. Also du lernst sozusagen einmal dieses komponentenbasierte Setup, wie man eine UI deklarativ aus diesen Einzelbestandteilen definiert. Und dann kannst du es auf jeder Plattform eigentlich nutzen. Also zum einen haben sie dann sozusagen die Entwicklung weitergetrieben, dass sie das auf Native gebracht haben. Das heißt, du schreibst eigentlich React-Code. Das reicht aber dann in den nativen Teil deiner Plattform hinein und zeichnet dann eben auf der Plattform die entsprechenden UI-Komponenten. Das heißt, du hast mit React Native die Möglichkeit, in deiner gewohnten Art und Weise, wie du Apps programmierst im Web, eben auch native Apps zu programmieren.
Das haben wir doch mal für irgendein Projekt evaluiert, oder?
Genau, wir hatten das für mehrere Projekte evaluiert.
Das war aber irgendwie noch ziemlich am Anfang, oder?
Das war sehr, sehr am Anfang. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, wo natürlich React Native sehr weit gekommen ist. Aber damals hatte man das Gefühl, es gab eben so viele Einschränkungen eben, was man auf der nativen Seite machen musste, dass man oftmals eben drei Technologien eigentlich lernen musste. Du musstest lernen, okay, wie funktioniert React Native? Auf der anderen Seite musstest du aber auch lernen, wie schreibst du letztendlich den nativen Teil auf iOS, weil bestimmte Funktionalitäten eben noch nicht in dieser React Native Kapselung, in dieser Abstraktion eben enthalten waren. Und dass wir sehr oft eben diesen Zustand hatten, dass manche Sachen nicht funktioniert haben. Wir waren aber wirklich, glaube ich, anderthalb Jahre nach dem ersten Release-Date eben schon dabei. Und damals war es eben so, dass wir irgendwann gesagt haben, es hat sich zu sehr danach angefühlt, dass man ständig eben auf allen drei Ebenen, also auf iOS, Android und eben im React-Teil programmieren und Sachen anpassen muss. Und das war eben die Schwierigkeit, wo wir dann gesagt haben, ja, es macht uns zu diesem Zeitpunkt eben keinen Sinn, das weiter zu betreiben. Aber ich glaube, das hat sich auch stark verbessert, also dass sehr viel mehr Funktionalität auch in React Native aufgegriffen wurde, sodass es heute, glaube ich, auch ein sehr gutes Tool ist, um auch native Apps zu programmieren.
Und was hast du gesagt mit der UI, was da passiert? Die benutzen dann native UI-Komponenten.
Genau.
Also wird nichts gerendert, sondern okay, das wird übersetzt in Anführungsstrichen auf.
Also eigentlich machst du sozusagen, hast du diese Bridge zwischen JavaScript und dem nativen Teil passiert vorher, also hast wahrscheinlich noch den virtuellen Dom, zu dem wir gleich noch kommen, hast du auf der JavaScript-Seite, aber die Repräsentation auf der Plattform passiert dann im nativen Teil. Okay. Und dazwischen passiert, ich glaube, das ist nochmal eine weitere Podcast-Folge wert, um das anzugucken, weil es wirklich auch ein sehr großer, interessanter Teil ist, was man mit React in diesem Bereich machen kann.
Ja, was man da vielleicht dazu sagen kann, React, also jetzt aus Web bezogen, setzt sich aus zwei Packages zusammen. Man hat einmal die React-Core-Funktionalität und dann gibt es noch React-Doom. Und das kümmert sich nur dann um die Wiedergabe im Browser, das heißt für das Rendern. Und deshalb kann auch React recht einfach, natürlich auch mit Schwierigkeiten, nativ eingesetzt werden. Dort braucht man dann einfach ein anderes Package für die Wiedergabe. Und soweit ich weiß, gibt es auch etwas, das heißt React 360, was für VR genutzt wird.
Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundgedanke eben, dass man da mal diese React-Core-Bibliothek eben für alles nutzen kann und dass dann einfach nur diese Abstraktion oder diese Schnittstellen in die verschiedenen Bereiche gibt. Und wie du richtig sagst, also für die Webentwicklung nutzt man dann eben dieses React-DOM als weitere Bibliothek, um dann halt eben diese DOM-Manipulation vornehmen zu können. Ich glaube, das bringt uns eigentlich zu dem nächsten Punkt, der ganz interessant ist, eigentlich wie React arbeitet. Es ist schon mal ein paar Mal jetzt der Begriff Virtual DOM gefallen. Kannst du uns das so ein bisschen erklären, was eigentlich dieser Virtual DOM ist und was aber die Besonderheit ist und wie das dann eben funktioniert?
Ja, ich habe mir auch gestern noch mal so ein bisschen View angeschaut und ich glaube, es ist sehr ähnlich. Man hat im Grunde eine HTML-Datei. Und meist besitzt diese dann ein leeres Div-Tag, das heißt einfach einen Tag ohne Inhalt. Und wichtig, man vergibt dann dem Tag eine ID in der Regel. Und dann wiederum vergibt man über die ID in JavaScript dieses Element an React DOM gemeinsam mit den React-Elementen, die man rendern möchte. Das heißt, man knüpft im Grunde React an ein echtes DOM-Element in der HTML-Datei. Und ab diesem Zeitpunkt kontrolliert dann React dieses Element plus den ganzen Inhalt. Und ich glaube, genauso funktioniert hier auch Vue, richtig?
Genau, also für den initialen Setup ist es genauso, dass man halt dieses Root-Element eben im HTML definiert und alle Inhalte in diesem Element dann von der entsprechenden Framework-Bibliothek dann verwaltet werden.
Genau, und im Grunde, was React dann im Hintergrund macht, also am Ende aus den ganzen Komponenten setzt sich dann im Grunde der virtuelle DOM zusammen. Das heißt, ein virtuelles Abbild von dem, was man dann später sehen möchte. Und das lädt dann React in das HTML-Dokument im Browser. Und sobald sich irgendwelche Zustandsänderungen ergeben, wird dann der neue entstandene virtuelle DOM mit dem alten verglichen. Und wenn hier Unterschiede vorhanden sind, dann wird automatisch die Benutzeroberfläche aktualisiert. Der Vorteil dabei ist, dass der DOM-Aufbau ja nur virtuell in JavaScript vorhanden ist. Und das bringt enorme Performance-Vorteile mit im Gegensatz zum tatsächlichen DOM im HTML-Element.
Ja, das Rendern vom Browser ist natürlich immer etwas, was entsprechende Performance kostet. Wenn man da mal diese, wie sich das nennt, das Diffing zwischen dem alten bestehenden virtuellen DOM und dem neuen DOM natürlich in JavaScript in irgendeiner anderen Repräsentationsschicht machen kann, muss man eben dann nicht die ganzen Änderungen direkt an den realen DOM übertragen, was dann vielleicht zu einem neuen Rendern eines Bereichs der Seite führt, der sich vielleicht gar nicht verändert hat. Und deswegen ist das grundsätzlich, sagen wir, bei Vue und auch bei React eine Verbesserung, dass wirklich nur Änderungen an dem reellen DOM auch wirklich dann geschrieben werden, wenn sie benötigt werden.
Genau, und wie du schon sagst, wird halt nur der minimalste Aufwand betrieben, um die Änderungen anzuzeigen.
Mhm. Ihr hattet eben gesagt, dass es ja komponentenbasiert ist. Das heißt, dass man auch, also dass es auch einzelne Komponenten mit React geschrieben werden. Bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass ich Teile einer Webseite dann mit React ergänzen kann oder bietet es sich schon an, ein Projekt von vornherein mit React komplett dann zu schreiben?
Ich als Entwickler begrüße es natürlich, wenn man direkt von Beginn an React einsetzt. Das fühlt sich dann noch ein bisschen angenehmer an, aber man kann natürlich im Grunde die React-App auch nachher zu einer fertigen JavaScript-Datei zusammenfassen und kann die auch nur auf Teilbereichen einer Website einbinden. Das bietet sich zum Beispiel dann an, wenn man eine Dienstleistung ist und einen Kunde hat, der seine Website selber verwalten möchte, zum Beispiel mit WordPress oder anderen CMS-Systeme, aber er benötigt eine spezielle interaktive Funktionalität, die einen Austausch mit verschiedenen APIs herstellt. Und dann kann es Sinn machen, nur in dem Bereich auf React zu setzen. Und wichtig hier, man kann ganz viele einzelne Bereiche mit React nutzen. Also man ist nicht beschränkt auf einen Bereich, sondern man kann, wir haben es ja vorher schon angesprochen, man kann ganz viele leere Div-Tags hinzufügen und diese dann an React übergeben.
Genau, ich glaube, das würde ich das auch sehen. Also klar, wenn du jetzt natürlich eine neue App beginnst, dann würdest du es wahrscheinlich als Single-Page-Application komplett in React bauen. Aber gerade wenn du eine Legacy-Codebase hast, wo du dann sagst, du möchtest eben nur einzelne Teilbereiche aktualisieren, hast du genauso die Möglichkeit, dann eben an einem Punkt in deiner Webseite eben dann eine React-Komponente oder eine React-App, das ist ja wirklich dann so eine Art Micro-Frontend, an der Stelle zu erstellen und zu verwenden.
Vielleicht kannst du an der Stelle mal ein bisschen sagen, wie ich dann mit React entwickle. Also das heißt, wie installiere ich das? Welche IDE nutze ich? Wie wird es unterstützt? Was brauche ich dafür? Ja, und so ein bisschen durch den Prozess, wenn ich jetzt was Neues anfange mit React, was muss ich dafür machen?
Was da vielleicht auch noch mal an sich wichtig zu sagen ist, React ist extrem frei. React schreibt im Grunde nicht vor, wie man React nutzen muss. Ich glaube, da gibt es bei Vue klarere Vorgaben. Das heißt, man kann React auch einfach nur für Teilbereiche als Script-Tag per CDN mit einbinden. Man kann aber auch eine komplette Entwicklung darüber machen. Da gibt es so eine Art CLI-Tool auch direkt von Facebook. Das nennt sich Create React App. Kann man im Grunde durch einen kleinen Befehl sich eine komplette React-App generieren lassen und kann dann direkt mit der Entwicklung starten. Aber neben Create React App und die Einbindung per CDN gibt es auch noch ähnliche Frameworks, kann man sagen, wie zum Beispiel bei Vue, das ist ja, glaube ich, Next.js. Da gibt es bei React dann Next.js und es gibt Gatsby.
Gatsby ist ja in dem Fall ein Static Site Generator.
Genau.
Klar, wo man React nutzen kann als grundlegende Technologie. Das Create React App wird wahrscheinlich dir ja ein vollständiges Setup über irgendeinen Module Bundler dann erstellen. Das heißt, also du nutzt dann Webpack oder Rollup, was auch immer, um letztendlich dann dein Projekt in die Produktion dann eben zu überführen.
Genau, das heißt, man bekommt bei Create React, was der einfachste Einstieg, finde ich, für Anfänger ist, alles mit. Das heißt, Webpack kommt mit, alles ist fertig vorkonfiguriert. Im Grunde hat man eine Handvoll NPM-Befehle fürs Terminal, mit denen man dann die React-App starten kann, mit denen man dann das Build erstellt und auch Tests durchlaufen lassen kann.
Und wenn wir jetzt sozusagen das erste Projekt dann aufgesetzt haben, ich glaube, so eine Besonderheit von React, die wir auf jeden Fall so ein bisschen ansprechen sollten, ist erstmal JSX, weil das dann mal eine Grundlage ist und eine Besonderheit, die eben React da mitgebracht hat, die ja so ein bisschen heraussticht und die es natürlich auch sehr schön nutzbar macht. Kannst du ein bisschen was zu JSX sagen?
Ja, also unter den React-Entwicklern wird JSX geliebt. Ich habe ab und zu das Gefühl, von außen ist man sich da noch nicht ganz im Klaren, ob man das gut findet oder nicht. Im Grunde bringt JSX für React die Funktionalität, dass ich das Markup direkt neben der Logik in JavaScript schreiben kann.
Also ist das eine Art Syntaxerweiterung für JavaScript?
Genau, also im Grunde sieht JSX, also du sagst es richtig, es ist so eine syntaktische Erweiterung. Im Grunde schreibt man nahezu HTML, es sieht sehr, sehr ähnlich aus, es hat natürlich ein paar Besonderheiten. Und dieser Code wird am Ende zum Beispiel mit Bubble umgewandelt zu ganz normalen JavaScript-Code. Das heißt, so ganz normalen Funktionen, die dann am Ende diese Elemente im echten Doom repräsentieren.
Das heißt, eigentlich in JSX schreibe ich, sag mal, genau das Markup, was ich, sag mal, aus bisherigen HTML-Template-Sprachen gewohnt bin. Das heißt, ich habe genauso letztendlich meine Tags mit ihren Attributen, die ich dann erstelle. Genau. Und wie ist es denn dann möglich, dass ich zum Beispiel dynamische Inhalte jetzt einbette in das JSX? Das ist ja wahrscheinlich dann möglich, dass ich dort dann auch entsprechende Platzhalter eben einfüge, die dann zur Laufzeit beim Rendern eben mit Inhalten gefüllt werden.
Genau, das ist hier auch ähnlich wie bei Vue. Man kann dadurch, dass das JSX bei React jetzt direkt im JavaScript-Code geschrieben wird, auch dort über geschweifte Klammern, das ist sehr ähnlich wie bei Vue, dann Variablen einsetzen und kann damit dynamische Inhalte erzeugen. Was so ein bisschen der Unterschied ist, bei React ist es ja direkt alles im JavaScript-Code, in der Regel in einer JavaScript-Funktion drin. Das heißt, ich arbeite auch dort bei Bedingungen oder bei Loops direkt mit JavaScript. Das heißt, man schreibt dann ganz normal ein If-Statement und gibt dann React-Elemente zurück, also im Grunde JSX.
Also dieses ganze optionale Rendern erfolgt dann über ganz normale JavaScript-Syntax.
Genau.
Da hat man bei Vue ja spezielle Labels für deine Attribute, sowas wie ein V4 oder ein VIF. Und das ist eben hier in JSX eben so, dass man direkt eben JavaScript nutzen kann, was natürlich ein schöner Vorteil ist, dass man da eben wie zwar so eine syntaktische Erweiterung hat, um diese HTML oder sagen wir mal diese Struktur und die Verschachtelung der Elemente eben abbilden zu können, auf der anderen Seite aber auch gewohnten JavaScript-Code nutzen kann.
Ja, also man kann durch die Konstellation auch JSX überall einsetzen. Man ist nicht daran gebunden, dass es sich in dem Rückgabewert der Funktion drin befindet. Man kann auch JSX über kleine Hilfsfunktionen zurückgeben. Mhm. Oder man kann in der Funktion am Ende Bedingungen schreiben. Wenn der Fall eintritt, gib diesen Code zurück. Wenn der andere, dann gib den zurück. Und ich glaube, bei Vue ist es ja mehr so, dass man so eine Art Template hat. Und das ist an einer Stelle in der Datei, an der anderen Stelle ist ja die Logik. Und bei React kann man das so ein bisschen vermischen, was jetzt nicht ein Vorteil unbedingt sein muss, aber ein Vorteil sein kann.
Ja, also auch bei Vue hat man die Möglichkeit, eben so zu arbeiten, aber natürlich ist nochmal das gängige Programmierprinzip so, dass man sagt, man hat diese Trennung, dass man das Template hat, eben dann den Skriptblock und eben dann noch dein Styling in der Datei. Aber man ist nicht daran gebunden. Auch bei Vue hat man die Möglichkeit, eben direkt eigentlich das zu erzeugen. Und das, was eigentlich dann passiert ist, also wie entsteht da nachher Code raus? Also du hast ja vorhin gesagt, dann kommt Babel und interpretiert eigentlich dann das JSX und macht daraus dann was anderes. Also der übersetzt das dann eigentlich in reine JavaScript-Ausdrücke, weil ich kann ja wahrscheinlich nicht JSX direkt im Browser ausführen, sondern es muss ja dann nochmal eine Schicht geben, die das übersetzt.
Genau, also an der Stelle ist wichtig, man muss kein JSX nutzen für React. Man kann es auch komplett ohne schreiben. Und das ist auch genau das, was am Ende passiert. Der JSX-Code wird am Ende zu ganz normalem JavaScript-Code übersetzt. Und der wird dann am Ende dem Browser übergeben. Und zwar funktioniert es so, dass das React-Package die Funktion createElement besitzt, wo man dann angibt, welches Element es ist. Man gibt die Attribute an, oder auch Props, Properties genannt. Und man gibt dann die Kinds-Elemente an. Und im Grunde passiert dann Folgendes. Der JSX-Code wird umgewandelt in diese JavaScript-Funktionen und wird dann im Grunde ineinander geschachtelt. Und da das recht schnell unübersichtlich werden kann und natürlich der JSX-Code dem HTML im Browser viel näher kommt, nutzen natürlich die meisten Entwickler dann auch JSX für die Entwicklung.
Ja, so auch aus meiner Erfahrung kann ich eigentlich sagen, dass das JSX natürlich einem sehr gut einfach diese Struktur widerspiegelt. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, gerade wenn es dann wirklich zu sehr komplizierten Render-Methoden kommt, dass es dann oftmals nicht mehr möglich ist, das über reine JSX-Logik oder Strukturen irgendwie abzubilden, dass ich oftmals dann wirklich auf diese andere Möglichkeit, dieses React-Create-Element, also diese Elemente direkt zu erzeugen und zurückzugeben, dann zurückgegriffen habe, weil dieses optionale Rendering dann doch an bestimmten Stellen halt eben Grenzen hat, was man eben abbilden und ausdrücken kann. Aber in meisten Fällen, also ich würde sagen, so gefühlt 90% der Fälle, bin ich eigentlich mit den JSX-Funktionalitäten sehr gut zurechtgekommen und musste nicht auf diese andere Ebene dieses React-Creates-Elements dann runtergehen.
Und das Creative-Elements, was du jetzt gerade gesagt hast, ist praktisch eine Alternative zu der JSX-Schreibweise.
Genau, das ist eigentlich das, was Babel unter der Haube drunter macht. Also in diesem Vorkompilierung steht, erzeugt er aus jedem HTML oder JSX-Tag, was du da geschrieben hast, dann ein React-Create-Element und macht dann die Verschachtelung natürlich dann nur nach in seinem Kompilierungsschritt. Mhm. Aber du hättest die Möglichkeit, das auch direkt zu nutzen, wenn du möchtest.
Okay. Aber JSX ist schon so der Standard, dass man damit das Markup schreibt.
Ja, okay. Also das, was es auf jeden Fall sehr schön und sehr verständlich eben macht. Deswegen wird es auch so geliebt von den React-Entwicklern. Ja.
Auch in der Dokumentation wird JSX genutzt.
Ja, okay. Also da hast du eigentlich wenig Beispiele, die wirklich mal zeigen, wie sieht es eigentlich unter der Haube aus und wie kannst du es von Hand programmieren. Da gibt es so ein paar Stellen, aber für die meisten Fälle reicht das auch völlig aus. Du hast eben schon so ein bisschen da mal Komponenten angesprochen und auch Properties angesprochen. Ich glaube, das wäre ganz interessant, da mal ein bisschen reinzugehen. Also was eigentlich Komponenten sind, wie wir Komponenten bauen können, Muss es immer eine Klasse sein? Kann es nur eine Funktion sein? Führ uns doch ein bisschen mal in die Komponentenwelt von React ein.
Genau. Fangen wir hier mal am Anfang an. Die einfachsten oder kleinsten Elemente bei React sind die React-Elemente. Im Grunde sind es die JSX-Tags, die man schreibt. Die nächste Ebene sind dann die Komponenten, die wiederum JSX, also React-Elemente, zurückgeben. Und diese Komponenten kann man dann ineinander schachteln. Und die Komponenten wiederum, die können dann auch als Tags in den JSX-Code eingebunden werden. Und über Attribute kann man den Komponenten sogenannte Props übergeben. Im Grunde sind es Eigenschaften. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen Button als Komponente erstellen, kann sagen, man kann die Property, also die Eigenschaft Color vergeben. Und dort hat man dann zum Beispiel die Möglichkeit zwischen Blue und Red und Green. Und dann hat man im Grunde einmal den Button als Komponente programmiert, kann ihn aber dann über verschiedene Farben oder über verschiedene Optiken oder auch verschiedene Funktionalitäten durch die Props überall in der App einsetzen. Und dadurch kann man recht funktionale Komponenten bauen. Und dadurch lassen sich dann zum Beispiel auch Designsysteme umsetzen und entwickeln.
Ja, und so eine Komponente kann ich ja zum einen eben als ganz einfache Funktion definieren. Das ist ja, glaube ich, so das Einfachste. Und gerade wenn du sagst, du hast eigentlich diese zustandslosen Komponenten, die eigentlich nur die Properties annehmen und daraus letztendlich dann eine UI-Repräsentation machen, dann reicht es ja, wie ich es gesehen habe, eben oftmals eben einfach da eine Funktion zu definieren.
Genau, die einfachste Ebene sind die zustandslosen Komponenten, die einfach dann JSX zurückgeben. Dann hatte man damals vor allem mit Klassen gearbeitet, das heißt nicht mehr mit Funktionen. Dort hatte man den Vorteil, dass man einen Zustand über den Konstruktor definieren konnte. Und man hatte sogenannte Life-Cycle-Methods, die dann zu bestimmten Situationen getriggert wurden, was bei so einer interaktiven Anwendung, wo man mit APIs zum Beispiel interagiert, recht wichtig ist. Und jetzt seit so ungefähr 2 Jahren, da kam es, glaube ich, so ganz grob in die Beta, gibt es die Hooks, sodass man auch die Funktionalität, die man zuvor mit Klassen geschrieben hat, jetzt auch mit normalen Funktionen schreiben kann.
Okay, also eigentlich hast du damit 3 Möglichkeiten. Erstmal Funktionen, die wirklich halt für reine zustandslose Komponenten wahrscheinlich ausreichend sind. Wenn du eigentlich nur, sagen wir, eine Render-Methode haben möchtest und sagst, du willst da ein bisschen Markup definieren, der eben sich aus diesem Eingangszustand eben ergibt, dann sagtest du ja, es gibt dann eben noch diese ES6-Klassen, also die React-Components, die darauf basieren, die dann eben auch zustandsvoll einen Zustand eben tragen können, den sie verändern intern, und React-Hooks. Also React-Hooks ist natürlich auch ein Thema, was super spannend ist, was vielleicht aber auch eine ganze eigene Podcast-Folge wert ist. Ich glaube, wir fangen mal einfach an, uns die einfachste Komponente anzugucken. Also wenn wir jetzt so eine Funktion nutzen, um halt eine React-Komponente zu definieren, ist, sag mal, das, was ich in der Funktion eigentlich schreibe, hier eigentlich die Render-Methode. Das heißt, also da definiere ich dann komplett mein Markup.
Genau, die Regel hier ist im Grunde, dass die Funktion am Ende halt JSX oder andere Komponenten zurückgeben muss. Was dann sonst noch darin passiert, ist eigentlich völlig egal. Und sobald sich zum Beispiel in einer übergeordneten Funktion oder Komponente der Zustand ändert und es dann die unterliegende Komponente betrifft, wird diese einfach neu gerendert. Und neu gerendert bedeutet im Grunde, die Funktion wird nochmal ausgeführt und liefert dann möglicherweise ein anderes Ergebnis zurück.
Und wie bekomme ich jetzt sozusagen diesen äußeren Zustand, also die Properties, in die Funktion rein?
Genau, also man arbeitet ja bei JSX dann einfach mit Attributen, so wie man es auch aus dem HTML kennt. Dort kann man wie im HTML einfach Strings übergeben. Man kann aber auch über geschweifte Klammern ganz normale JavaScript-Objekte, Arrays oder andere Datentypen nutzen. Und diese werden dann wiederum der Funktion als Parameter übergeben. Das heißt, man hat dann einen Parameter, der nennt sich Props. Und dieser Parameter ist im Grunde ein JavaScript-Objekt, der alles Mögliche beinhalten kann, je nachdem, was man halt dann als Attribut vergibt. Und so kann man dann auf die vergebenen Werte in der Komponente zugreifen und kann dann die Information verarbeiten.
Ja, klingt sehr simpel, das so zu verwenden. Ja, ich glaube, mehr gibt es auch nochmal zu diesen zustandslosen Komponenten gar nicht zu sagen. Dann können wir natürlich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen und sagen, okay, wenn ich jetzt aber einen Zustand in einer Komponente brauche, dann reicht mir das ja wahrscheinlich nicht mehr aus, so eine einfache Funktion zu verwenden, sondern dann komme ich dann zu meinen Klassen. Du hattest eben schon erwähnt, dass ich eben dann diesen Zustand im Konstrukt definieren kann. Wie kann ich denn noch mit diesem Zustand umgehen? Also was sind so mal die Besonderheiten jetzt eben von diesen ES6-Klassen?
Ja, was vielleicht nochmal vor allem für Anfänger wichtig zu verstehen ist, der Zustand repräsentiert die UI zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und der Zustand ist fest. Das heißt auch, zum Beispiel, wenn man Hooks einsetzt und mit Funktionen arbeitet, wenn das neu gerendert wird, die Funktion neu ausgeführt wird, dann bleibt der Zustand bestehen, falls es sich nicht beabsichtigt verändert hat. Und wenn dann der Zustand beabsichtigt verändert wird, dann wird halt die UI aktualisiert. Das ist halt hier wichtig zu verstehen. Und der damalige Ansatz, der natürlich heute auch noch eingesetzt werden kann, über Klassen ist der, dass man im Konstruktor seinen Zustand definiert und dann gibt es die SetState-Funktion, über die man dann den Zustand verändern kann. Und dadurch, dass man diese Funktion oder Methode, dass man die aufruft, weiß dann React, okay, jetzt hat sich hier irgendwas verändert, jetzt muss ich die Komponente einmal neu rendern.
Und auf diesen Zustand kann ich dann auch überall zugreifen?
Innerhalb der Komponente kann ich überall drauf zugreifen. Ich kann ihn dann in den JSX-Code einarbeiten. Ich kann ihn aber auch einfach jetzt bei Klassen in den Methoden einsetzen. Und ich kann ihn natürlich auch an andere Komponenten, die darunter liegen, über die Attribute weiterreichen.
Okay, ja, so verändert man den Zustand. Das ist natürlich auch so ein Prinzip, wie man das aus Vue kennt. Da gibt es eben diesen Data-Bereich und das ist natürlich dann aber auch etwas, was man dann programmatisch eben verändern würde, indem man dann die Daten überschreibt. Und das würde dann immer letztendlich zu einem Neurendern der gesamten Komponente führen. Du hattest eben auch angesprochen, es gibt auch sogenannte Lifecycle-Hooks oder Lifecycle-Methoden. Die kann ich dann nutzen, um auf bestimmte Zustände oder Zustandsveränderungen der Komponente eben dann Einfluss zu nehmen oder darauf zu reagieren.
Ja, bei Klassen ist es so, man spricht ja dann von Methoden und die werden zu bestimmten Zeitpunkten getriggert. Es gibt zum Beispiel Component WillMount oder Component DidMount. Und zum Beispiel bei Component DidMount wird die Methode automatisch getriggert, nachdem dann die Komponente gerendert wurde. Und das ist meist zum Beispiel der Zeitpunkt, wo man dann eine API-Anfrage an die Datenbank stellt. Das heißt, das Schöne hier, man muss es nicht irgendwie selber triggern, sondern das passiert dann automatisch und kann halt so gesehen die vorgefertigten Methoden dafür nutzen.
Und das ist auch so das gängige Prinzip, dass ich zum Beispiel eine API-Anfrage erst dann in Component-Mount mache, also wenn ich weiß, dass es, oder Will-Mount, je nachdem, also ich einfach sicherstellen muss, dass ich erst irgendwelche Operationen mache, wenn zum Beispiel die Komponente auch wirklich im DOM verankert wurde.
Genau. Es ist zum Beispiel interessant, wenn man sogenannte Subscriptions einbaut, das heißt, auf Änderungen in der Datenbank hört. Die baut man dann zum Beispiel auf bei Component-Mount. Und wichtig, die muss natürlich auch wieder abgebaut werden, wenn zum Beispiel die Komponente sich nicht mehr auf dem Screen befindet. Weil sonst bleibt ja die Verbindung bestehen. Und das kann man dann zum Beispiel bei Component-Unmount, meine ich. Ich muss hier dazu sagen, ich arbeite jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr mit Klassen, sondern nur noch über Hooks mit Funktionen. Deshalb kann es auch mal sein, dass ich mich im Namen zum Beispiel vertue.
Okay. Und gibt es denn auch bei solchen Komponenten sowas wie Computed Properties, dass etwas aus der Vue-Welt kommt? Also wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie einen Zustand und ich möchte aber irgendwelche Daten anhand dieses Zustands irgendwie weiter berechnen, also dass ich sozusagen eine Zustandsänderung eben über eine Berechnung hinweg in eine andere Zustandsänderung dann eben überführt. Also das ist bei Vue die sogenannten Computed Properties, dass ich sagen kann, es gibt sowas wie ein Computed Property Double. Ich habe einen Eingangswert Single und das Double macht nichts anderes, als den zu verdoppeln. Jedes Mal, wenn sich Single ändert, verändert sich automatisch auch Double. Und diese Computed Property kann ich zum Beispiel dann in meinem JSX-Code verwenden. Das wird sehr gerne genutzt, um, sagen wir mal, solche Berechnungen, die aber irgendeine reaktive Eigenschaft als Grundlage haben, eben dann auch reaktiv zu machen.
Ja, also jetzt, ich bin halt mehr in der Hooks-Welt. Wenn man jetzt mal da so ein bisschen rüberschwenkt, da hat man dann entweder die Möglichkeit, einfach, wie du sagst, den Zustand zu ändern, wenn sich einen anderen Zustand geändert hat. Zum Beispiel, bei Klassen wäre es jetzt zum Beispiel über Component-Dip-Mount, bei Hooks wäre es über die Use-Effect-Hook. Genauso gibt's aber zum Beispiel bei Hooks auch die Hook Use Memo. Die kann man dann nutzen, wenn man extreme ressourcenintensive Berechnungen hat. Das heißt, da wird dann der berechnete Wert gespeichert und nur wenn sich ein bestimmter Zustand verändert hat, nur dann wird die Berechnung erneut durchgeführt. Mhm. Ist es vielleicht das, was du meinst?
Kann gut sein, ja. Müsste ich mir im Detail mal angucken, aber klingt vielleicht nach einem ähnlichen Ansatz. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen was über Hooks gesagt. Gehen wir da noch weiter drauf ein?
Wenn du eine Frage hast. Als würde sich noch was interessieren.
Ja, ich denke, wenn du natürlich auch nochmal so die Komponentenentwicklung hier beschrieben hast und sagst, das ist eigentlich, sagen wir, die neue Art und Weise, wie man jetzt eben auch Komponenten schreiben kann, nicht Komponenten schreiben muss. Also du hast ja alle drei Möglichkeiten. Was war denn, oder weißt du, was so die Motivation war, letztendlich diese neue Schnittstelle, diese neue Abstraktion der React-Hooks einzuführen?
Also es wurde auf der React-Website beschrieben. Es gab verschiedene Gründe. Ich werde es vermutlich nicht alle im Detail wiedergeben können. Zum einen wurde von vielen Entwicklern das sogenannte Boilerplate, sagt man ja, glaube ich, ein bisschen bemängelt, das halt bei Klassen mit sich kommt, also der Konstruktor, die Methoden, also alles drumherum. Und ich meine auch, am Ende müssen ja diese Klassen wieder in normalen JavaScript-Code für den Browser übersetzt werden, dass auch ältere Browser unterstützt werden können. Und ich meine, dass es hier so war, dass sich das, dass es natürlich funktioniert, aber nicht ganz so effektiv. Und das dann besser funktioniert, wenn man einfach normale Funktionen nutzt. Und die neuen Hooks bringen verschiedene Vorteile mit sich. Zum Beispiel, ich hatte ja vorher schon angesprochen, dass wenn man eine Subscription zum Beispiel herstellt, dass man dann in Component DidMount die Verbindung aufbaut und dann in einer anderen Methode in der Klasse die Verbindung aber wieder abbauen muss. Das heißt, das, was eigentlich zusammengehört, liegt in unterschiedlichen Methoden. Bei nur einfachen Komponenten mag das kein Problem sein. Wenn wir aber plötzlich ganz viel Logik drin haben, vielleicht noch 20, 30 weitere Subscriptions, dann kann das natürlich zu einem Chaos führen. Und das Tolle zum Beispiel bei Hooks mit der Use-Effect-Hook ist, dass man das, was zusammengehört, in einen eigenen Effekt packt. Und somit dann man und dadurch natürlich einfacher auch die Übersicht behält.
Ja, das kann einer wirklich der Beweggründe sein. Ich glaube, was ich jetzt eben nur aus der Vue-Welt weiß, warum letztendlich dieser Hook-Ansatz oder bei Vue 3 ist es ja auch eine Möglichkeit, wie man seine Komponenten definieren kann. Das ist oftmals auch sehr schwer, weil wirklich diese zustandsbehaftete Logik dann zwischen Komponenten zu teilen, wenn du sagst, also du hast irgendwie bestimmten Logikblock, der eben einen Zustand hat. Das soll aber jetzt gar keine eigenständige Komponente sein, sondern ist eigentlich nur ein Bestandteil, so eine Art Mix-In, was ich in verschiedenen Komponenten nutzen möchte. Das natürlich, die ES6 oder React-Component-Schreibweise eigentlich ist immer erforderlich gemacht hat, eben das als komplette Komponente, als UI-Komponente mit eigener Render-Methode dann zum Implementieren. Aber dass man oftmals eigentlich nur sozusagen diese reaktive Komponente eben teilen möchte und was letztendlich dann jede Komponente in der UI-Ebene daraus macht, ihr dann überlassen bleibt. Ich glaube, das war einer dieser wesentlichen Punkte, die eben bei deutlich komplexeren Projekten dann eben entstanden ist, warum man auch, sag mal, versucht hat, das so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, man muss nicht immer auf diese kleinste Einheit der Komponente gehen, sondern hat diese Reaktivität über die Hooks eben schon auf einer fein granularen Ebene. Ich glaube, auch ein Punkt, der so oft angesprochen wurde bei Vue, ist zumindest auch, dass diese Klassenschreibweise auch manchmal so ein bisschen den Zugang erschwert, weil man halt immer, wie du sagst, diesen Boilerplate erstmal verstehen muss, die eben diese React-Components da mitbringen und dass Hooks natürlich das auf eine deutlich kleinere oder vielleicht verständliche Ebene dann eben ziehen und damit auch, sagen wir, neuen Entwicklern auch den Zugang zu der Art und Weise, wie man React schreibt und verwendet, eben dann erleichtern.
Ja, das ist ein guter Punkt. Zuvor war es halt so, man startet zum Beispiel mit den zustandslosen Komponenten und wenn man es braucht, wechselt man zu einer Klasse. Das fällt natürlich jetzt mit den Hooks komplett weg. Und auch ein weiterer Vorteil, der, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ist, man kann jetzt eigene Hooks schreiben. Das heißt, man kann eigene Logik bauen mit Zustand. Das heißt, man kann in seinen eigenen Hooks wiederum andere Hooks einsetzen. Und dann kann man diese Logik unter den Komponenten teilen. Und das war zuvor mit Klassen, glaube ich, etwas schwieriger.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den ich da gesehen habe. Eine Sache, die ich gestern noch entdeckt habe, dass auch, sagen wir, die Hooks sehr interessant sein können, weil Facebook sehr aktiv daran arbeitet, einen neuen Bundler einzuführen oder an ihm arbeitet, ist momentan noch im Tech-Preview, der nennt sich Prepack, der halt wirklich eine statische Code-Analyse macht und dann guckt, welche Code-Teile kann er zusammenfassen. Und das war vorher in dieser Klassenschreibweise eben sehr schlecht möglich nachzuvollziehen. Wo kommen bestimmte Abhängigkeiten eben rein? Welche Sachen werden wie verknüpft? Und dass es da wohl sehr vielversprechende Ergebnisse gibt, eben mit diesem React-Hooks-Ansatz, dass dort Code eben schon beim Kompilieren, also beim Bundlen letztendlich so optimiert werden kann, dass bestimmte Bestandteile eben zusammengefasst werden. Aber glaube ich auch ein Thema, was einfach eine eigene Podcast-Folge wert ist, weil da Facebook sehr aktiv dran zu arbeiten scheint und das natürlich eine sehr interessante Entwicklung eben für die JavaScript-Welt werden könnte. Ich glaube, ein Thema, was ich, glaube ich, nur noch ansprechen würde, um, sagen wir, diesen Überblick ein bisschen abzurunden, ist eigentlich, wie man mit Events umgeht. Also wir haben jetzt eigentlich ja sehr gut erklärt, wie kriege ich jetzt Inhalte in die Komponenten hinein. Aber wenn ich dort natürlich irgendwelche Click-Events habe, die jetzt diese Komponente auslösen oder die Kommunikation jetzt eben von einer Child-Komponente zu ihrem Parent, wie passiert das bei React?
Also im Grunde kann man ganz normal einen Button zum Beispiel definieren. Und man kann als Attribut zum Beispiel das Attribut onClick vergeben. Diesem Attribut übergibt man dann eine Funktion, die dann irgendwas Bestimmtes macht, zum Beispiel den Zustand verändern. Und so läuft es ab, was hier vor allem jetzt bei Formularfeldern eine wichtige Eigenschaft ist. Wenn man ganz normal mit HTML arbeitet, dann sind die Formularfelder in dem Sinne unkontrolliert. Das heißt, die werden direkt vom Browser kontrolliert, wenn ich da etwas eintippe. Bei React wird es direkt von React kontrolliert. Was das im Grunde bedeutet, wenn ich einen neuen Buchstabe in ein Formularfeld eingebe, dann ändere ich damit sofort über ein Attribut den Zustand und damit den Text. Und der wiederum ändert dann letztendlich den Inhalt, den ich eingetippt habe. Das heißt, ich tippe nicht was ein, frage dann am Ende ab, was habe ich eingetippt und schicke dann zum Beispiel mein Formular ab, sondern während ich tippe, wird der Zustand verändert. Der Zustand sagt dann, was ich jetzt im Formularfeld befinden muss. Und damit hat man jederzeit den aktuellen Inhalt des Formulars und kann auch jederzeit zum Beispiel die Felder validieren oder hat auch direkt die Daten vorliegen, wenn man dann zum Beispiel das Formularfeld abschickt.
Okay, also das heißt in dem Fall, Event-Händler werden als ganz normale Attribute übergeben.
Ja.
Und das ist eben in der Vue-Welt anders. Da gibt es eben eine spezielle Syntax. Das heißt, da gibt es diese Add-Annotation oder On-Doppelpunkt-Click zum Beispiel, um einfach zu sagen, damit kannst du dich explizit auf ein Event registrieren. Aber das ist in der React-Welt eben anders, dass du sagst, es ist einfach ein ganz normales Attribut eben dieses Elementes, an das du dich dann binden kannst.
Ja, so wie man es eigentlich auch schon kennt von HTML und JavaScript. Nur dass es bei JSX, das ist vielleicht auch noch eine Eigenschaft, die man nennen kann, dass man Attribute mit der Camel-Case-Schreibweise schreibt und dass die Events zum Teil so ein bisschen anders funktionieren, bezogen darauf, wann sie zum Beispiel getriggert werden. Da gibt es, glaube ich, ein paar feine Details, aber da ich natürlich jetzt überwiegend nur mit React arbeite, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was da die Unterschiede sind.
Gut. Was gibt's denn Negatives an React? Was sind denn Nachteile? Warum gibt es Alternativen? Warum baut man nicht alles mit React?
Ich würde sagen, in bestimmten Anwendungsfällen kann zum Beispiel Svelte mehr Sinn machen, vielleicht sogar auch Vue, weil nur React an sich, jetzt bezogen aufs Web, mit den zwei Packages, die man braucht, ungefähr 40 KB gzipped ist. Und da muss man sich natürlich überlegen, wenn der eigene Code, die eigene Logik vielleicht nur 10 KB am Ende davon ausmacht, dann lädt man halt sich mehr durch React mit in die Website hinein. Dann könnte man zum Beispiel zu Svelte tendieren oder auch bei Vue, soweit ich weiß, sind es nur 20 KB, richtig?
Genau, es sind initial letztendlich nur 20 KB und da ist natürlich auch die Aussage gerade mit Vue 3 und den Möglichkeiten halt eben dort diese Art React-Hooks zu nutzen, kann man das durch das Tree-Shaking noch natürlich deutlich verringern, wenn man feststellt oder wenn man dann der Bundler eben feststellt, es wären nur bestimmte Code-Bestandteile eben dieser Vue3-Bibliothek verwendet, dann wird alles andere eben dann entfernt in dem finalen Bundle, sodass man letztendlich da, glaube ich, auch eine minimale Bundle-Size eben von 10 Kilobyte kommen kann. Wenn man natürlich alle Funktionalitäten des Vue-Bundles dann nutzt, sind das 20 Kilobyte. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, dass vielleicht Vue und Svelte so ein bisschen kleiner von Funktionsumfang sind.
Da müssen wir hatten nur eine Podcast-Folge über Preact. Die waren noch die unschlagbaren in der Größe. Das waren 3 Kilobyte mit ähnlicher API.
Ja, genau. Also, die versucht natürlich deutlicher zu reduzieren. Ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Aspekt, der oft dann diskutiert wird oder warum es natürlich so Projekte wie Preact gibt. Dass man sagt, also gerade für solche Micro-Frontends möchte man vielleicht nicht immer, sagen wir, dieses komplette Framework eben damit sich bringen. Und ich glaube, dadurch, dass bei React alles an dieses globale React-Element gebunden ist, ist es wahrscheinlich für einen Bundler auch sehr schwer, da eben bestimmte Code-Teile rauszuwerfen. Was ich aber vielleicht, also vermute, dass das eben, wenn man React-Hooks nutzt, dann eben doch deutlich besser funktionieren könnte.
Ich glaube, dass jetzt auch mit den neuen Releasen, also mit dem neuen Release 17 und dann das folgende 18 daran gearbeitet wird, dass das besser funktioniert.
Ja. So aus meiner Erfahrung würde ich sagen, so ein bisschen war es natürlich auch gerade bei komplexeren Komponenten JSX-Logik, die ich, wie gesagt, wo ich dann oft irgendwie auf dieses React-Create-Element irgendwie runtergehen musste. Man hat immer diese Abstraktion irgendwie gehabt, wo ich das Gefühl habe, dass manchmal diese Verknüpfung bei Vue mit den Templates so ein bisschen eingängiger ist, weil ich doch vielleicht noch ein bisschen näher irgendwie an diesem HTML-Markup dran bin und dann eher, sagen wir, über diese speziellen Konstrukte eben das verarbeite. Ja, ich glaube, wie ist es denn bei React, wo mache ich das Styling der Komponente? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche CSS-Styles anwende, kann ich das auch in der gleichen Datei machen? Also wie wende ich das Styling an? Oder ist es so, dass die CSS-Datei eigentlich immer ein separater Block ist? Weil das finde ich natürlich eine sehr schöne Eigenschaft von den Vue Single File Components, dass ich da letztendlich alle drei Ebenen in einer Datei zusammen habe.
Es gibt bei React viele verschiedene Wege. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein. React schreibt einem eigentlich nie wirklich vor, wie ich jetzt zum Beispiel mein Styling mache. Und das kann als Anfänger dazu führen, dass man nicht so viel wissen muss. Man muss nicht so viel lernen. Man braucht nur die Core-Funktionen von React kennenzulernen. Dann kann man starten. Kann aber auch den Nachteil mit sich bringen, dass man selber erarbeiten muss, wie arbeite ich jetzt mit CSS und nicht vielleicht schon einen Weg bekommt. Genauso jetzt bezogen auf das Routing. Bei CSS ist es so, man hat im Grunde alle Möglichkeiten. Man kann es direkt über Variablen, zum Beispiel in der Komponente, also in der Datei direkt definieren und es dann einfach übergeben, zum Beispiel über Inline-Styles. Man kann natürlich aber auch Klassen vergeben und kann dann wiederum eine CSS-Datei importieren, wo man ganz normal, wie man es kennt, CSS schreibt. Man kann auch syntaktische Erweiterungen nutzen, wie SAS zum Beispiel. Man kann aber auch CSS-Module einsetzen.
Aber es wäre immer so, dass du das irgendwie trennst. Also das sagst, entweder arbeitest du natürlich mit Inline-Styles direkt in deiner Renderfunktion, in deinen JSX-Tags, oder du hast eine eigene CSS-Datei, die du irgendwie einwendest und dann verwendest. Also du hast aber nicht, sagen wir, die Möglichkeit, direkt das Styling, das CSS in der gleichen Datei wie dein Markup zu schreiben.
Doch, man kann das machen. Man kann alles in eine Datei packen. Vor allem jetzt auch über weitere Packages, wie zum Beispiel Styled Components oder Emotion, geht es nochmal deutlich einfacher. Dem einen oder anderen wird es vielleicht schon was sagen. man kann dort direkt Komponenten definieren mit bestimmten CSS-Eigenschaften und direkt in derselben Datei und kann dann wiederum diese Komponenten aufgreifen in seiner eigentlichen Komponente und kann diese dann beliebig oft einsetzen. Das bringt zum Beispiel den Vorteil mit sich, dass man überhaupt keine Klassennamen mehr vergeben muss, weil diese werden automatisch generiert. Mhm.
Cool. Dann denke ich, haben wir einen ganz guten Überblick bekommen, oder? Fabian, hast du noch irgendwas in deinem Kopf, wo du denkst, hey, das müssen wir auf jeden Fall noch angesprochen haben, wenn es um React geht?
Puh. Also ich habe jetzt hier noch so ein paar fortgeschrittene Technologien, die gehen natürlich jetzt zu weit, aber vielleicht mal gut, es gehört zu haben. Bei React gibt es zum Beispiel auch Code-Splitting. Das heißt, dass nicht alle Bereiche der Applikation direkt geladen werden müssen. Es gibt React Context. Das bringt die Funktionalität mit sich, dass man den Zustand nicht immer über die Props, über die Attribute durchreichen muss. Das heißt, wenn man den Zustand erst ganz tief irgendwo im Komponentenbaum braucht, dann will man ja nicht sein Markup jedes Mal damit vollstopfen, indem man das überall vergibt. Und dann gibt es sowas wie einen allgemeinen Kontext, den man dann einfach importieren kann und wo man dann, ohne dass man das über die Props durchreicht, drauf zugreifen kann. So weitere Wörter, die man vielleicht mal gehört haben sollte, sind High Order Components oder Render Props. Und was vielleicht auch noch mal wichtig zu erwähnen ist, es gibt auch noch Type Checking, das auch von React aus empfohlen wird. Das ist das Prop Types Package. Damit kann man dann direkt die übergebenen Properties überprüfen auf die Datentypen. Mhm. Ich persönlich arbeite jetzt mit TypeScript, da fällt das natürlich wieder weg, wenn man die Funktionalität schon in TypeScript drin hat. Mhm. Genau, ja.
Cool. Aber ich glaube, das können auch alles Themen vielleicht nochmal für einen Deep Dive sein, weil ich glaube, in der React-Welt gibt es noch viel, was man sich angucken kann, worüber man diskutieren kann.
Genau.
Und dann gerne das nächste Mal mehr dazu.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir lassen uns an der Stelle dabei und kommen noch zu unseren Picks of the Day. Der aufmerksame Hörer kann sich ja vielleicht schon gedacht haben, an was du gedacht hast.
Ich habe die Seite State of JS und da bin ich irgendwie zufällig letztens drüber gestolpert. Das ist eben eine ganz gute Zusammenfassung, wie Entwickler über bestimmte Aspekte von JS nachdenken. Und gerade natürlich da der Unterbereich, die Popularität von den Frontend-Frameworks, das können wir dann auch verlinken, ne? Wo man ganz interessant sieht, weil du hattest ja vorhin gesagt, ja, du glaubst, dass eben Vue.js in der Popularität höher ist als React. Und das hat sich, war 2018 der Fall, also da war beides oder war beides eigentlich gleich auf. Inzwischen ist aber so, dass React doch wieder die beliebteste oder die interessanteste ist und wo die Entwickler auch am meisten mit zufrieden sind. Vue.js aber nur noch auf Platz 3 ist und dazwischen hat sich jetzt Svelte geschoben. Also scheint das auch natürlich etwas zu sein, wo die Entwickler sehr, sehr zufrieden mit sind und was ihnen in der Entwicklung eben sehr viel Spaß macht. Ist einfach eine super interessante Seite, weil sie einfach über sehr viele, wie ich eben schon sagte, Teilbereiche eben so eine Aufschlüsselung gibt, wie jetzt gerade so der Vibe in der Community zu den Technologien ist und wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Also auf jeden Fall mal einen Besuch wert, um sich ein bisschen anzuschauen, wie das da gerade aussieht.
Cool. Vielen Dank, Fabian. Was hast du uns mitgebracht?
Sagt euch Storybook etwas?
Ja.
Okay. kam das schon mal vor als Pick of the Day?
Nee, haben wir noch nicht.
Pick of the Day, glaube ich, noch nicht. Irgendwas sagt es mir auch, aber du wirst es uns sagen, Fabian. Was ist es?
Genau, also im Grunde, Storybook ist auch Open Source entwickelt und es bringt die Möglichkeit mit, dass man in Storybook seine Komponenten in Isolation entwickeln kann und man kann sie auch direkt testen. Das, wenn man noch nie damit gearbeitet hat oder nie davon gehört hat, hört sich es erstmal so ein bisschen komisch an. Warum brauche ich da jetzt noch irgendwas? Ich kann mal ein Beispiel machen. Wenn ich jetzt eine etwas kompliziertere Komponente hat, die ganz viele Eigenschaften reinbekommt, und dann auch noch vielleicht angewiesen ist aus Daten von der Datenbank und ich die Komponente direkt in meiner App entwickle, dann habe ich das Problem, dass ich zum Beispiel erst andere Komponenten oder andere Logik fertig schreiben muss, bevor ich überhaupt dann meine Komponente mal so wirklich testen kann. Und es ist dann in der Entwicklung sehr unangenehm, wenn ich dann auch noch verschiedene Situationen testen möchte. Weil dann muss ich jedes Mal irgendwie von Hand so ein bisschen meinen Code manipulieren, um das zu erreichen. Und bei Storybook habe ich die Möglichkeit, dass ich mich dann wirklich nur auf die Komponente konzentriere. Und Storybook bringt so Funktionalitäten mit sich, dass ich direkt über Storybook zum Beispiel die Props, die Eigenschaften, die Attribute, die man übergibt, verändern kann. Und so kann ich im Grunde innerhalb weniger Minuten alle möglichen Zustände meiner Komponenten abgleichen und schauen, ob alles so aussieht, wie es aussehen soll. Und bin dann nicht auf andere Komponenten drumherum angewiesen. Und was auch noch ein großer Vorteil ist, vor allem wenn man in die Richtung geht, dass man ein Designsystem entwickelt, man hat auch dort direkt eine Dokumentation mit drin. Also man muss wenig Aufwand betreiben. Zum Beispiel kann Storybook direkt die übergebenen Eigenschaften auswerten und kann diese dann in einer Tabelle übersichtlich auflisten und übernimmt so gesehen dann einen großen Teil der Dokumentation für einen automatisch.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem super coolen Tool. Ich glaube, was ja auch möglich ist mit Storybook, dass du zum Beispiel auch den Zustand, also deine Komponente in mehreren Zuständen letztendlich rendern lassen kannst. Also dass du nicht nur, also du kannst von Hand, glaube ich, auch die Eigenschaften wirklich verändern, um zu sehen und das zu validieren. Wie würde meine Komponente jetzt in diesen Zuständen aussehen? Aber du kannst auch im Code sagen, wenn du diese Story aufmachst, ich möchte jetzt meine Komponente in dem Zustand rendern und dann hast du halt direkt eine Validierung, wie sieht meine UI jetzt in dem Zustand aus. Und ich glaube, was wir einfach festgestellt haben, wir wollten das auch aktiv im Projekt nutzen, dass es natürlich auch sehr sinnvoll sein kann, um halt gerade auch dem Design oder auch, sagen wir mal, dem Product Owner halt darzustellen, wie sieht meine Komponente aus oder auch, sagen wir mal, in der Entwicklung natürlich sicherzustellen, dass ich immer das gleiche UI habe und dass sich nicht eben verändert, weil man oftmals natürlich bei komplexeren Applikationen nicht alle Codepfade dann vielleicht manuell immer durchtesten möchte und durchtesten kann und man überall Storybooks und, sagen wir mal, die Nutzung davon natürlich sehr einfach sicherstellen kann, dass man eigentlich jeden Zustand eben der Applikation darstellen und überprüfbar machen kann.
Ja, ich denke auch, wenn man ein Team hat, das regelmäßig wächst, kann das auch ein Vorteil sein, weil man halt direkt alles dokumentiert hat. Man muss sich nicht selber durch die Applikation durchwurschteln und selber alles herausfinden, sondern man kann erstmal einen Blick auf die einzelnen Komponenten werfen und kann schauen, wie sich das dann zusammensetzt und bekommt möglicherweise darüber dann auch einen schnelleren Überblick.
Ja, hört sich gut an. Vielen Dank dafür. Dann danke, dass du da bei uns warst. Auf jeden Fall sehr interessanter Einblick. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.